Am 6. April öffnete sich wieder eine Welt voller Sommerfreuden und Ausflugsspaß. Mit der Kärntencard hast du die Möglichkeit, 126 Ausflugsziele gratis zu besuchen. Egal, ob du ins Mittelalter auf der Burg Hoch-Osterwitz eintauchen möchtest, den Fahrtwind auf Kärntens schönsten Panoramastraßen spüren willst, mit den Bergbahnen die tollsten Wanderwege erkunden willst oder lustige Stunden in einer Trampolinhalle verbringen möchtest. Bei der Kärntencard ist für jeden was dabei. Am besten gleich im Onlineshop die Karte aufladen und unvergessliche Ausflüge erleben. Dein Sommer in Kärnten wartet auf dich.
Ja, ich weiß.
Wissen Sie, wie es mir geht jetzt da? Ich habe Ihnen mein Ehrenwort gegeben, wir sind 10 Minuten dort und der ist noch immer nicht dort.
20 Minuten, nicht? Ja, ja. Das ist doch lächerlich.
Äußerst gefährlich, angespannt und möchte nur das Gefängnis verlassen.
Der Freiheitswille, der ist bei mir derart stark entwickelt und so stark, dass ich das gemacht habe.
Diese Szene im Hintergrund stammt von der Stürmung nach einer der wohl spektakulärsten Ausbruchsversuche und Geiselnahmen der Zweiten Republik, zu der es am 14. November 1996 in der Grazer Justizanstalt Kalau kam. Und damit begrüße ich Sie zu Delikt, dem Kriminalpodcast der Kleinen Zeitung. Mein Name ist David Knees. Ein paar hundert Meter weiter vom Ort des Geschehens in der damaligen Redaktion der Kleinen Zeitung in der Schönergasse war Hannes Geisch-Faustmann unter den ersten, die von einem Vorfall in der Justizanstalt erfahren hatten und zu den folgenden Ereignissen recherchierte und berichtete. Hallo Hannes.
Hallo.
Hannes, erzähl, wie war das damals, als ihr von der Sache erfahren habt?
Ja, die Geiselnahme selbst hat begonnen so circa um 10 Uhr. Wir haben das natürlich nicht sofort erfahren, aber natürlich ist dort in der Kalau dann schon viel bewegt. Das heißt, es sind die Einsatzorganisationen hingefahren und ich glaube, dass wir damals schon auch davon Wind bekommen haben. Und da wir die Polizeidienststellen sowieso mehrmals pro Tag anrufen und fragen, ob etwas los ist in der Stadt oder in der Steiermark, haben wir dann dort angerufen und die Auskunft war schlicht und ergreifend, es gibt in der Kalau eine Geiselnahme. Mehr Informationen, mehr Details hat es zunächst überhaupt nicht gegeben.
Aber das reicht wahrscheinlich, dass in der Redaktion alle Alarmglocken geschrillt haben.
So ist es, ja. Also der erste Reaktion war natürlich, dass man sich kurz zusammensetzt und einmal einen groben Schlachtplan ausmacht. Und ich war dann derjenige, der gemeinsam mit dem Fotografen Max Behonek zum Schauplatz gefahren ist. Das war also der Eingang der Justizvollzugsanstalt Kalau in der Bruchstraße. Dort war für uns gleich einmal Endstation, weil es natürlich abgesperrt war. Mhm. Und Journalisten nicht hinein durften.
Es war dann relativ schnell klar, wer die Täter waren, oder?
So schnell war das gar nicht klar, denn es wurde eine Nachrichtensperre verhängt. Und tatsächlich war das so, dass die Journalisten und Reporter vor Ort relativ wenig erfahren haben. Es haben in der Zwischenzeit die Kollegen in den Redaktionen, also die in den Redaktionen geblieben sind, bei der Kleinen Zeitung waren ja dann mindestens 8 Journalisten allein mit dieser Geschichte befasst. Die haben am Telefon recherchiert und haben dort mitunter also wesentlich mehr erfahren als die Kollegen vor Ort, weil zu uns heraus ist eigentlich niemand gekommen, der befugt gewesen wäre, uns etwas zu berichten. Trotzdem sind eben im Lauf der Stunden, muss man sagen, dann einzelne Informationen durchgesickert und ich glaube, das war früher Nachmittag, als wir dann die 3 Namen erfahren haben, der Geiselnehmer, das war eben der Adolf Schandl, der Ben Ahmed Djawali und Peter Grossauer.
Alle 3 relativ schwere Kaliber, oder?
Ja, durchaus. Also wir haben natürlich schon vorher gewusst, eine Geiselnahme in der Kalau ist eine Geschichte von sehr großer Tragweite, weil sowas hat es davor nicht gegeben. Und man konnte sich ausrechnen, dass die Geiselnehmer schwere Burschen sind, denn wer sonst kommt auf die Idee, auf diese Art und Weise die Freiheit zu erlangen. Aber mit diesen drei Namen war das sozusagen amtlich. Und der Adolf Schandl galt damals schon als gefürchteter Berufskrimineller. Warum? Er hat eigentlich bis zum Alter von 32 Jahren ein sehr bürgerliches, biederes Leben geführt, ist dann durch Schicksalsschläge auf die schiefe Bahn geraten. Das heißt, er wurde spielsüchtig, hat dann Banken überfallen und bekannt geworden ist er dadurch, dass er schon 1971, als er in Stein eingesessen ist, wegen mehrerer Banküberfälle, Geiseln genommen hat und so einen Fluchtversuch unternommen hat. Das ist ihm bis zum Teil auch gelungen. Also er war 14 Tage in Freiheit. Das war eine Geiselnahme, die damals auch ganz Österreich beschäftigt hat, weil die Geiseln bzw. die Geiselnehmer mit ihren Geiseln zuerst 2 Tage durch Wien gefahren sind und das dann auch, das war mit dem legendären Wiener Polizeipräsidenten Hollerbeck, der dann bei den Verhandlungen gesagt hat, ich bin's dein Präsident der hat auch das geschafft, also auch diese Geiselnahme auf dem Verhandlungsweg zu beenden. Nur der Adolf Schandl hat es geschafft, 14 Tage unterzutauchen. Er ist dann.
Also man kann von einer erfolgreichen Flucht sprechen.
Genau, zumindest für diese Zeit von 2 Wochen. Er ist dann eben wieder aufgegriffen worden, hat damals den Beinamen der Ausbrecherkönig bekommen und er galt als schwieriger und gefährlicher Häftling. Das war so die allgemeine Einschätzung.
Ja.
Dann war eben der Ben Ahmed Chawali, das ist ein Palästinenser libanesischer Herkunft gewesen. Also ich weiß, der ist in Beirut geboren, 1960 und hat sich 1985 beteiligt als einer von 3 Terroristen bei dem Anschlag am Flughafen Wien-Schwechat. Da wollten die Terroristen, die haben angehört dieser Abu Nidal-Gruppe und die wollten in Wien eine El Al-Maschine kapern. Soweit ist es nicht gekommen, die schon in der Abflughalle hat es eine wilde Schießerei gegeben mit drastischen Folgen. Sind 3 Leute umgekommen und mindestens 40 verletzt worden. Der Chawali ist damals auch kurz entkommen, aber bei einer weiteren Schießerei dann angeschossen worden und verhaftet worden und wegen zweifachen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt und 1996 in der Kalau gelandet, also dorthin verlegt worden. Ja, und Peter Grossauer war ein Wiener Zuhälter, der auch schon ein Bündel an Vorstrafen hatte, als er zum Mörder wurde. Der hat einen anderen Zuhälterkollegen, mit dem er eigentlich befreundet war, aber aus Rivalität, den hat er erschossen vor dem Café Schickeria in Wien damals. Da ist es um eine Frau gegangen und der Peter Grossauer ist damals eben auch wegen Mordes zu 16 Jahren Haft verurteilt worden.
Also es waren 3 Schwerverbrecher, ich glaube wir haben damals sogar von Schwerstverbrechern geschrieben, zur gleichen Zeit, am gleichen Ort und sie waren alle wenig happy drüber, noch so lange im Gefängnis sitzen zu müssen. Wie ist es dann dazu gekommen, dass die gemeinsam einen Plan schmieden, diesen Umstand zu ändern?
Ja, wie gesagt, der Redelsführer war der Adolf Schandl. Der ist erst kurz vorher in die Kalau verlegt worden und der hat es geschafft, innerhalb weniger Wochen den Chawali und den Peter Grossauer bei den täglichen Hofspaziergängen von diesem Plan offenbar zu überzeugen und einzuschwören. Und das hätte so vermutlich gar nicht auch passieren dürfen. Es ist die Frage, ob 3 solche Kaliber überhaupt so viel Kontakt hätten haben dürfen. Aber es ist ihnen offenbar gelungen und am 14. November 1996 in der Früh oder am frühen Vormittag war es dann soweit, da sind die 3 gleichzeitig in die sogenannte Anstaltskantine geführt worden. In der Anstaltskantine gab es eine kleine Drogerie und einen Kiosk und einmal pro Woche dürfen Häftlinge dort Dinge des Alltags einkaufen. Die drei haben dann die Gelegenheit genutzt, haben in der Kantine hinterlegte Waffen, die sie selbst auch hergestellt haben, genommen und zunächst zwei Justizwachebeamte, die sie dorthin begleitet hatten, schwer verletzt und drei Frauen in ihre Gewalt gebracht. Eine weitere Frau, eine vierte Frau, die dort war, konnte aus dem Gefahrenbereich gebracht werden. Sie ist allerdings auch schwer verletzt worden. Das war sozusagen ihr Glück, weil sonst wäre sie auch dort als Geisel geblieben.
Die Waffen waren zugespitzte, glaube ich, Buttermesser.
So ist das, die Richtung. Die dürften
irgendwie über die Anstaltswerkstatt.
Über die Werkstatt herausgeschmuggelt worden sein und dann wahrscheinlich in der Zelle zurechtgeschliffen. Also drei Geiselnehmer, drei Geiseln, das waren, wie gesagt, das waren drei Frauen und diese drei Frauen wurden dann zuerst gefesselt und jede Frau hat einen Sprengsatz auf dem Rücken bzw. um den Hals gehabt und das waren so Mineralwasserflaschen mit Nitrogemisch. Die Geiselnehmer haben zumindest sehr glaubhaft versichern können, dass das also hochgefährliche Sprengsätze sind und dass sie ja keine ruckartigen Bewegungen machen sollen. Also das hat später eine Geisel nach der Befreiung erzählt, dass die immer gesagt haben, bewegt euch ja langsam, weil sonst fliegt es in die Luft und es ist brandgefährlich.
Dieser Sprengsatz, die ganze Situation, die Geisel sollten ja nur dem einzigen Zweck dienen, ihre Freilassung zu erpressen und einiges an Geld und andere Sachen. Und wer damals die Verhandlungen geführt hat, das war Eduard Hamedl, er war ein Chefverhandler und hat stundenlang mit Adolf Schandl telefoniert und ich habe mich vor ein paar Tagen mit ihm getroffen und er hat diese Erlebnisse noch einmal Revue passieren lassen.
Ich war damals im Dienst, bin dann vom Dauerdienstbeamten angerufen worden, so unter dem Motto, Eddie, du musst dringend in die Kalau, da ist eine Geiselnahme. Ich bin dann natürlich mit Blaulicht hinuntergefahren, habe mich mal informiert, was überhaupt los ist, habe diesen Erpresserbrief bekommen, den Drohbrief bekommen und einmal mich informiert über die wer sind die Täter. Und da haben wir gewusst, das ist Schandl Adolf, der Schawalli und der Grossauer. Also aufgrund jetzt der Täter und ihrer Persönlichkeitsstruktur haben wir gewusst, das sind brandgefährliche Täter. Wir haben dann alle Unterlagen bekommen, wo findet die Geiselnahme statt. Noch einmal, wer sind die Täter, welche Forderungen haben sie? Und dann natürlich auch erfahren, dass die Frauen Bomben am Körper befestigt haben mit einem elektrischen Zündmechanismus. Also das haben sie deswegen gemacht, da war eine Geiselnahme in Deutschland, da haben sie sich das abgeschaut gehabt. Die haben mit einer Wäscheklammersystem sozusagen immer das gehalten und gewusst, wir können sie nicht außer Gefecht setzen mit einem Schuss, weil dann würde die Klammer schließen und die Frauen würden in die Luft
fliegen. Also eine Art Versicherung gegen ein plötzliches Stürmen.
Ja, genau, gegen ein plötzliches Stürmen. Da war gegen einen, wie es in Deutschland üblich ist, also dass man sie wirklich tötet, wenn die Gefahr im Verzug ist. Das wäre so in dem Fall nicht möglich gewesen. In dem Drohbrief ist gestanden, um 12 Uhr müssen, die Forderung war 8 Millionen und einen Hubschrauber, damit sie wegfliegen können. Und wenn sie das nicht kriegen, werden sie die Geiseln töten. Jetzt muss man sich vorstellen, es dauert natürlich eine Zeit lang, so eine Vorbereitung auch einmal, bis wir dann wirklich in das Gespräch gehen können. Und ich glaube, so ungefähr um 10.30 Uhr hat die Geiselnahme begonnen und um 11.15 Uhr habe ich das erste Gespräch geführt. Vorher bin ich auch von Kollegen aus Wien angerufen worden, weil der Schandl ja meistens in Wien gelebt hat und eine Geiselnahme schon durchgeführt hat in Stein, wo man keine Möglichkeit gehabt hat, mit ihm zu reden, wo man sich die Täter wegfahren hat müssen lassen, hat der Kollege angerufen vom Sicherheitsbüro und gesagt, Eddie, der Schandl wird mit dir nicht reden. Das war sozusagen die Vorgabe, weil der wird mit dir gar nicht reden. Und das erste Gespräch hat fast 30 Minuten gedauert. Ich habe natürlich den Schandl jetzt von meiner Polizeilaufbahn gekannt, nicht persönlich, aber ich habe seine Geschichte gekannt und habe gewusst, welche Persönlichkeitsstruktur hat dieser Mann und habe da versucht, einmal sozusagen ein Erstgespräch zu führen. Das erste Mal fragt man natürlich einmal, was war der Grund der Geiselnahme, warum machen Sie das? Aber dann geht es darum, einmal sozusagen einen Beziehungsaufbau zu machen, mit dem Mann in ein gutes Gespräch zu kommen. Und erst das andere kommt dann ganz spät, dass man sagt, das hätte ich gern von Ihnen. Oder natürlich, die Geiselnehmer haben die Frauen in Gewalt gehabt und wollten uns sozusagen diktieren, 8 Millionen den Hubschrauber. Aber wie gesagt, das erste Gespräch geht einmal darum, sozusagen auch sich vorzustellen, wer bin ich, und das Vertrauen aufzubauen. Das war das ganz Entscheidende. Das ist mir anscheinend gut gelungen und ich habe gemerkt, okay, Schandl in seiner Persönlichkeitsstruktur, er will der schönste und beste Verbrecher von Europa sein, jetzt sage ich nicht von der Welt, aber von Europa sein.
Ja.
Und ich habe dann einfach so ein bisschen Kalambo-Taktik gespielt.
Den naiven Kopf.
Ungefähr so, ja, genau. Ja. Gespräche waren so zwischen 4 und 5 Stunden. Nicht? Mhm. Also da kann man nicht immer das gleiche Gespräch führen. Es ist darum gegangen, auch in der weiteren Folge sozusagen ein gutes Verhältnis zu den Tätern aufzubauen und ihnen vielleicht auch klar machen, gibt es einen anderen Weg? Gibt es einen anderen Weg, als die Frauen zu töten oder mit Gewalt aus dem Gefängnis zu kommen? Einmal anzuschauen, wo hast du dich unrecht behandelt gefühlt? Der Schandl hat sich total, war beim Banküberfall beteiligt und hat gemeint, er war nur der Fahrer und hat aber die gleiche Strafe gekriegt wie die Haupttäter. Also das war sein Grund, okay, ich fühle mich unrecht behandelt, ich möchte aus diesem Gefängnis raus und das andere Weg geht es nicht und ich möchte diesen Weg beschreiten. Also dort zu machen, gibt es andere Möglichkeiten, das Blickfeld ein bisschen auch von diesen Tätern zu weiten. Aber wir haben natürlich gewusst, Shawali, ein palästinensischer Terrorist, der am Flughafen Schwechat bei dem Überfall dabei war, wo einige oder mehrere Tote waren, wo 60 Schwerverletzte waren. Also das, und der Grossauer als Zuhältermörder, der zum Teil auch mit Drogen vollgepumpt war, und der Schandl überhaupt in seiner Gefährlichkeit, also wir haben es mit Tätern zu tun, die nicht verhinderte Bankräuber sind und die Polizei zu früh kommt und dann Geisel nehmen, sondern die Geiselnahme sehr geplant war. Und die werden fast alle lebenslang gesessen. Also die haben die Variante war entweder okay, zu sterben oder hinauszugehen. Mhm. Schaffen sie es, mit dieser Droge hinauszukommen. Und in dem Feld drinnen habe ich mich sozusagen bewegt. Aber natürlich in der Folge dann ist es auch darum gegangen, das Verhältnis aufzubauen und dann gewisse Forderungen zu stellen. Wir haben natürlich über die Südsteiermark geredet, wir haben über Wein geredet, wir haben über Frauen geredet. Über seine Persönlichkeit selber, was er macht, welche Bücher er im Gefängnis liest. Angefangen von war ein ganz großer Fan von, hat also die verschiedensten Literatur gelesen. Er hat keinen Fernseher besessen da drin, also nur wirklich hochgeistige Bücher gelesen. Und er war auch mit mir immer per Sie. Es wäre ein großer Fehler gewesen, mit dem Schandl per Du zu reden.
Also ein höflicher Täter.
Ein höflicher, aber ein eiskalter Täter. Mhm.
Hat es Momente gegeben, wo Sie gedacht haben, jetzt geht es nicht mehr gut aus, jetzt sind wir wirklich...
Ungefähr nach 6 Stunden hat er gesagt, Herr Hamidl, Sie wissen jetzt, wie Sie mit mir reden wollen, Sie haben gesehen, wie ich im Kopf ticke, aber es ist nichts weitergegangen, wir werden jetzt anfangen, die Frauen zu töten, wir werden ihnen die Ohren abschneiden, die Hände abhacken, sie vergewaltigen.
Wäre dazu in der Lage gewesen?
Auf jeden Fall. Also vor allem, er war wirklich der Kopf der Bande und die anderen zwei waren seine Soldaten. Und jetzt Shawali, der hat das Töten gelernt. Also das wäre sicher so weit gekommen. Aber es ist dann relativ schnell mal wieder gelungen, von dieser gefährlichen Situation wegzukommen und ein ganz normales Gespräch wieder weiterzuführen. Mhm. Dann hat sie sich natürlich schon fast 10 Stunden hinausgezogen und dann war die Frage, okay, wie gehen wir jetzt weiter? Er hat mir versprochen, eine Geisel freizulassen. Mhm. Ich habe gesagt, man muss mir mal einen guten Willen zeigen auch und hat versprochen, er lässt eine Geisel frei. Und dann war die Entscheidung des Einsatzstabes, das wäre auch eine gute Möglichkeit sozusagen, die Geiselnahme zu beenden.
Also hinausgehen oder sterben, das waren die beiden Optionen für diese 3 Schwerverbrecher. Geworden ist es dann weder das eine noch das andere. 8 Millionen Schilling und der Hubschrauber eine realistische Forderung. Hätte sowas überhaupt funktionieren können, deiner Meinung nach?
Nein, ich glaube nicht. Also wenn man sich anschaut, die Geschichte von Geiselnahmen, funktionieren sie ja selten nachhaltig. Man hätte sich überlegen müssen, gut, der Hubschrauber hätte die drei Männer nach Wien bringen sollen. Ich glaube, das war das Ziel. Aber die Frage ist, was hätten sie dann gemacht? Also sie wollten ins Ausland fliehen mit dem Geld, aber sie wären vermutlich nicht weit gekommen. Also spätestens beim Einsteigen in das Flugzeug oder alles spätestens dann im Flugzeug oder wieder beim Aussteigen, wäre das zu Ende gewesen. Also eigentlich war es nicht wirklich realistisch und nicht zu Ende gedacht. Soviel ich weiß, hat der Schandl ja den Verhandlern einen zweiseitigen Forderungsbrief übergeben. Da war eben der Hubschrauber, das Lösegeld, ein
Auto. Und auch die Beschreibung der Bombe, oder?
Die Beschreibung der Bombe, ja.
Also nur als Randnotiz, davon hat mir der Herr Mädel ein Foto von einem Nachbau zukommen lassen. Das werde ich auch auf den Artikel zum Podcast dazu stellen, falls es wen interessiert.
Okay. Und ein Auto und Zivilkleidung und Papiere natürlich, also sprich Ausweis, Reisepass, sowas wollten sie. Das ist natürlich alles zusammen innerhalb weniger Stunden sehr, sehr schwer zu organisieren. Ich glaube, das allererste Ultimatum hat gelautet 2 Stunden. Also in der kurzen Zeit geht sie kaum was aus. Und ich glaube, dem Edi Hamedl, dem Chefverhandler damals, ist es dann gelungen, nach Stunden den Schandl herunter zu verhandeln, zunächst einmal auf 4 Millionen Schilling.
Aber eigentlich nur eine Taktik,
Es war nur, genau, weil ob 8 Millionen oder 4 Millionen, wenn die Geiselnahme am Ende sowieso nicht so endet, wie sie das vorstellen, dann ist es egal. Ne?
Der Schandl war ja kein dummer Mensch, so wie es sich anhört, so, was man hört von ihm. War er dann drinnen so naiv, das zu glauben? Warum glaubst du, immer das wird schwer zu beantworten sein, wenn man die Person nicht gut kennt, aber warum glaubst du, hat er das so lange mitgemacht? Warum hat er 10 Stunden sich dazu hinreißen lassen, immer wieder vertröstet zu werden und immer wieder in seinen Forderungen abgewiesen zu werden?
Der Schandl hat sich selbst teilweise damals schon, und das tut er heute noch, als Opfer gesehen. Er hat sich nicht gerecht behandelt gefühlt und er hat, und das sagt er auch immer wieder und das hat er auch geschrieben in seinem Buch, einen sehr, sehr starken Freiheitsdrang gehabt. Mhm. Ja. Und wenn man dann schon, so wie er, einige Jahre in Haft gewesen ist, dann ist dieser Drang natürlich, er muss raus, also irgendwann braucht er dann ein Ventil und er war verzweifelt, das sagt er auch. Also aus purer Verzweiflung kann ich mir schon vorstellen, dass man zumindest eine Zeit lang daran glaubt, eine Chance zu haben, dass der Plan so aufgeht, wie man sich das vorstellt.
Auch wenn es schon 10 Stunden dauert.
Auch wenn es 10 Stunden dauert und wenn es von außen betrachtet natürlich nicht sehr realistisch ist.
Apropos von außen betrachtet, ganz Österreich hat ja damals die Situation, diese dramatische Situation verfolgt in den Nachrichten, im Fernsehen, im Radio. Und natürlich waren auch da Angehörige beteiligt. Erzähl mal, wie ist es denen dabei gegangen?
Ja, die Angehörigen haben in Wahrheit auch nicht viel mehr machen können als jene Journalisten, die da den ganzen Tag direkt vor Ort, also vor der Kalau gestanden sind und gehofft haben, dass sie irgendwann mal auch eine hochoffizielle Information bekommen. Mhm. Also die Angehörigen sind gekommen, natürlich, sie durften auch hinein in das Gelände und es ist meines Wissens so gewesen, dass die Ehemänner der drei Frauen mit ihren Partnerinnen telefonieren durften. Mhm. Aber ansonsten galt auch für sie das Prinzip Hoffnung.
Ja, Hoffnung, weil es auch die, den Frauen drinnen weitergeholfen hat, was man dann so in Interviews im Nachhinein gelesen hat. Sie haben teilweise mit dem Leben schon abgeschlossen gehabt, aber haben wir irgendwie trotzdem einen kühlen Kopf bewahrt, oder? Also ich habe da ein Zitat, das wir damals abgedruckt haben von Irene Dachsberg, eben einer der drei Geißel, die da im Gespräch mit dem Schandl noch halb im Scherz anscheinend gesagt hat, zur Erklärung, warum jetzt alles sich so lange hinzögert, das sind Beamte, da dauert das länger.
Ja, ja, ich glaube natürlich ein bisschen einen Galgenhumor vielleicht. Ich war nie so in so einer Situation, aber so könnte man sich das erklären. Aber die drei Frauen, das waren übrigens die Helga Reiterer, eben eine dreifache Mutter aus der Südsteiermark, die eben die Irene Dachsböck und die Karin Heindl aus Graz beide. Und die haben natürlich Ruhe bewahrt und ihre Aussagen sind natürlich auch teilweise ein bisschen widersprüchlich. Also sie betonen alle drei in Interviews später, dass die Geiselnehmer sehr korrekt waren einerseits zu ihnen. Sie sagen aber auch jede, dass es einen Punkt gegeben hat, wo sie mit dem Leben abgeschlossen haben. Mhm. Also sie haben natürlich Todesangst dort ausgestanden und vor allem der Peter Grossauer ist offenbar unter Drogen gestanden und war völlig weggetreten und hatte diesen Zündschalter für die Sprengsätze in der Hand. Mhm. Und also das hat den Frauen natürlich zusätzlich Angst gemacht, weil sie das Gefühl gehabt haben, und wahrscheinlich nicht zu Unrecht, dass diese Geiselnehmer die Situation nicht wirklich unter Kontrolle haben.
Ja, sie haben sich langsam also das Problem war ja auch, dass niemand wirklich gewusst hat, welche Sprengkraft, also welche Gefahr wirklich von diesen Bomben ausgeht. Und da muss man doch davon ausgehen, dass sie tödlich sind, oder?
Ja, also die Feuerwehr hat angeblich, also so habe ich das gelesen in einem Bericht später, die Wand eines Lagerraums mit Wasser durchdrängt, mhm. Falls es tatsächlich zu einer Explosion kommen sollte, damit um die Folgen abzumildern. Aber natürlich, also einen Sprengsatz unmittelbar also am Körper zu tragen, wenn der tatsächlich funktioniert und in die Luft geht, dann sind die Folgen meistens tödlich.
Hannes, du hast damals nicht die ganzen 10 Stunden verharrt. Du bist dann irgendwann zurück in die Redaktion, um die Infos von dir einmal abzutippen und bist dann aber wieder vor Ort gewesen. Was ist dann passiert?
Ja, es war schon dunkel und es war immer noch völlig unklar von außen betrachtet, was drinnen vor sich geht, was passiert. Aber so, es war, glaube ich, 20 Uhr ungefähr, plötzlich hat man eine Salve von Schüssen gehört. Mhm. Und es war uns klar, jetzt ist was Entscheidendes passiert, aber was wussten wir auch nicht. Also man konnte jetzt mit dem Schlimmsten rechnen, hat aber natürlich gehofft, dass irgendwie tatsächlich also die Cobra hineingegangen ist, es gestürmt hat und dass es gut ausgegangen ist, aber gewusst haben wir es nicht. Mhm. Ich habe dann von dort in der Redaktion angerufen und gesagt, was passiert ist und ja, viel mehr konnte ich in dem Moment aber selbst an Informationen nicht liefern.
Klar geworden ist es im Nachhinein eben das, was der Herr Hamedl vorher gesagt hat, es war diese Situation, wo eine Geisel als Zeichen des guten Willens hätte freigelassen werden sollen, diese Chance wurde ergriffen.
Genau.
Und die Täter überwältigt, ohne dann Blut zu vergießen eigentlich, oder?
Es war so, dass die Polizei bzw. die Verhandler haben einen Karton mit 4 Millionen Schilling, einen offenen Karton mit dem Lösegeld vor die Tür der Kantine abgelegt.
Also das Geld war das tatsächlich
Geld,
drinnen?
Das Geld war drinnen. Die Helga Reiterer hat die Tür aufgemacht und hat das Geld hereingebracht und der Adolf Schandl hat das Geld in Empfang genommen und die Helga Reiterer durfte im Gegenzug hinausgehen. Also das mhm. war die erste Geisel, die freigekommen ist. Schandl hat dann das Geld mit hineingenommen und das war die Taktik sozusagen der Verhandler bzw. der Cobra in dem Moment, wo sich die Geiselnehmer mit dem Geld befassen, wollen sie stürmen, zuzugreifen, mhm. genau. Und das ist genau so passiert. Und Das hat genau 2 Minuten und 14 Sekunden gedauert, dieser Zugriff. Also die sind mit Blendgranaten hinein, haben in die Decke geschossen, das war zur Einschüchterung und das hat funktioniert. Also die haben die in kürzester Zeit festgenommen, die Geiselnehmer und die Geiseln befreit und es ist niemand verletzt worden.
Was war mit den Bomben?
Die Frau Dachsböck hat geschildert später einmal, dass sie eben zusammen mit einem Polizisten, mit einem ihrer Befreier hinausgelaufen ist und ins Freie gelaufen. Und irgendwann hat sie gesagt, sie hat noch diese Bombe auf dem Rücken. Und der Polizist hat es dann mit einem Messer heruntergeschnitten. Also es ist trotz heftiger Bewegung offensichtlich dann nicht explodiert.
Und hätte auch nicht viel Schaden anrichten
können. Hätte auch nicht viel Schaden anrichten können, weil, wie sich später herausgestellt hat, waren diese Sprengsätze nur bedingt funktionsfähig. Also, aber das hat man natürlich nicht gewusst.
Trotzdem ein Risiko, dass die Beamten damals eingegangen sind.
Offensichtlich, aber sie haben dieses Risiko kalkuliert wohl und es ist auch aufgegangen.
Ja, und damit war das 10-stündige Martyrium eigentlich beendet, aber es ging natürlich vor Gericht. Also ein Ausbruchsversuch an sich ist ja in Österreich laut Gesetz nicht strafbar, dafür kann man nicht so verurteilt werden.
Genau.
Aber die Geiselnahme, schwere Nötigung, ich glaube Pressung auch, diese Dinge werden bestraft. Diese Dinge sind verboten als Häftling auch. Wie ist es vor Gericht weitergegangen?
Im Dezember 1997, also etwas mehr als ein Jahr nach dieser Geiselnahme, sind die drei Geiselnehmer vor Gericht gestellt worden als Beschuldigte und sind alle drei natürlich schuldig gesprochen worden. Der Adolf Schandl und der Ben Ahmed Schawali haben je 19 Jahre Haft ausgefasst und der Peter Grossauer 17 Jahre.
Ja, Schawali sitzt, soweit ich weiß, noch immer ein.
So ist es, ja.
Und Adolf Schandl ist seit 2012 ein freier Mann. Und dazu habe ich auch noch zwei O-Töne vorbereitet.
Der Freiheitswille, der ist bei mir derart stark entwickelt und so stark, dass ich das gemacht habe immer wieder. Das wurde mir auch immer wieder vorgehalten. Und ich habe gesagt, naja, das ist eben so stark. Und durch diese Verzweiflung, nicht weil man hinaus will, habe ich dann diese ganzen Handlungen, die ich heute zutiefst bereue, getan. Sonst hätte ich es nicht gemacht.
Ja, dieses Interview oder dieser Ausschnitt stammt aus einem Interview, den Link werde ich dann auch in den Artikel geben, wo Adolf Schandl schon ein freier Mann war, sich geläutert gibt, die Opfer um Verzeihung bittet. Aber es sehen ihn nicht alle als diese Person an. Wie schätzt du ihn ein? Wie schätzt du seine Persönlichkeit ein?
Ja, es ist natürlich eine sehr ambivalente Persönlichkeit. Also ich denke mal, dass er, wenn er jetzt sagt, dass ihm das leid tut und dass er sich entschuldigt bei den Opfern, ich glaube, das meint er schon ernst. Aber man darf auch nicht vergessen, was er gemacht hat. Und er ist eben auch lange Zeit, also auch lange nach dieser Geiselnahme von den Fachleuten als sehr gefährlich und eiskalt eingestuft worden. Und
höflich, aber eiskalt höflich, war aber damals eiskalt, eine Überschrift genau. Von uns, glaube ich.
Und er hat, wie gesagt, ein Buch geschrieben, das ist 2014 erschienen, das heißt Jailbreak und ist in Romanform geschrieben, aber es ist eben ein Tatsachenroman und da beschreibt er eben seinen gesamten Werdegang als seine Straftaten, die er begangen hat. Und immer wieder aber verweist er auch auf seine eigene Opferrolle. Und das ist schon ein bisschen auffällig. Also er sagt zum Beispiel, dass er im Krieg schlimme Zeiten erlebt hat, dass er dann durch Schicksalsschläge auf die schiefe Bahn geraten ist.
Und er bestreitet auch noch immer diese Beteiligung an den Überfällen, für die er ursprünglich verurteilt wurde, oder?
Genau, ja genau. Also da fühlt er sich, da hat er sich auch zu Unrecht verurteilt, gefühlt. Und die Dinge, die ihm widerfahren sind, sind anderen Menschen aber auch widerfahren und nicht jeder wird so ein gefürchteter Straftäter, wie der Adolf Schandl es dann geworden ist.
Hier habe ich noch ein Zitat aus einer Dokumentation, die heißt Cobra, übernehmen Sie, wo dieser Fall auch behandelt wird von einem Justizwache-Beamten, der Schandl beschreibt.
Er ist nach wie vor äußerst gefährlich, angespannt und möchte nur das Gefängnis verlassen. Also von Reue keine Rede.
Ja, von Reue keine Rede. Das war kurz eben bevor er seine 19-jährige Haftstrafe antreten hätte sollen oder angetreten ist. Diese 19-jährige Haftstrafe wurde um 17 Jahre reduziert. Er kam 2012 wegen guter Führung frei und lebt seitdem ein relativ unauffälliges Leben. Du hast gesagt, er hat ein Buch geschrieben.
Genau. Er lebt in Wien, glaube ich, in einer kleinen Wohnung auf 35 Quadratmeter. Ist sehr glücklich damit, weil er natürlich, glaube 40 Jahre seines Lebens auf knapp 8 Quadratmeter verbracht hat, also in Gefängniszellen. Mhm. So gesehen sind 35 Quadratmeter für ihn schon viel und es geht ihm jetzt, glaube ich, recht gut. Er ist mittlerweile 84 Jahre alt, ist aber gesund und lebt jetzt das Leben, das er, glaube ich, schon lieber viel früher gelebt hätte.
Mhm. Ja, wie es dem Täter, also es waren ja mehrere, aber wie es dem Anführer der Täter, dem Adolf Schandl, und auch den Opfer dieser Geiselnahme im Jahr 1996 heute geht, das habe ich auch den Eduard Hamedl gefragt.
Haben Sie noch Kontakt mit dem Schandl? Hören Sie noch hin und wieder was von ihm?
Ich telefoniere ab und zu mit ihm.
Wie geht's ihm?
Ja, dem Alter entsprechend.
Und wie geht's den Opfern?
Eine Geisel ruft mich jedes Jahr am 14. November an und bedankt sich wirklich seit 1996. Jedes Jahr ruft mich an und sagt danke, du hast uns das Leben gerettet. Das ist eigentlich das Schönste, was man kriegen kann. Es geht ihnen einigermaßen gut, ja. Ja. Einigermaßen gut. Ich glaube, so etwas Schweres, wenn man 10 Stunden in Todesangst ist und hinten diese Bombe oben hat, dann, das glaube ich, kann man nicht mehr vergessen, aber man kann damit lernen, gut zu leben.
Also die Opfer haben gelernt, damit gut zu leben. So gesehen ist diese Situation eigentlich relativ glimpflich ausgegangen. Nichtsdestotrotz gab es nach dieser Geiselnahme die große Diskussion um die Sicherheitsvorkehrungen in der Haftanstalt. Es hätte nicht so weit kommen dürfen, dass diese drei schweren Burschen das zusammen auf die Beine stellen.
Genau, also es hat der damalige Anstaltsleiter Franz Berutka hat auf eine Anweisung seinerseits verwiesen, dass Häftlinge aus dem Hochsicherheitstrakt zumindest von 2 Justizwachebeamten in die Anstaltskantine geführt werden müssen und alleine. Mhm. Und an diesem Tag, wo die Geiselnahme passiert ist, war es so, dass 3 Häftlinge gleichzeitig aus diesem Trakt in die Kantine geführt worden sind, bewacht von nur 2 Justizwachebeamten. Also das war schon ein grober Verstoß. Die Personalvertreter der Justizwache haben sich dann natürlich aber vor die Beamten gestellt und gesagt, die Vorschrift ist gut und schön, aber sie ist nicht umsetzbar, weil so ein Personalmangel herrscht. Und wenn man diese Vorschrift auf Punkt und Beistrich hätte umgesetzt, dann hätte es, also übertrieben, überspitzt gesagt, eine ganze Woche gedauert, bis jeder Häftling in der Kantine ist und Sachen einkaufen kann.
Ja, Argument ist eigentlich auch heute noch regelmäßig auftaucht, wenn es, sage ich mal, Fehlverhalten bei Behörden gibt, oder?
Ja, natürlich. Also Personalmangel ist immer wieder ein Thema. Im konkreten Fall, glaube ich, vermute ich, dass es so sicher nicht mehr aufgetreten ist. Also dieses Ereignis war wohl Lehre genug, zumindest für die Justizanstalt Kalau. Es hat dann auch einige Sofortmaßnahmen gegeben, nachdem die drei Geiseln ja dort immer beschäftigt waren und das sozusagen auch ihre Arbeit war, ihre also wo sie ihr Geschäft gehabt haben. Die haben auch gesagt, sie kommen nur wieder dorthin, wenn die Sicherheitsmaßnahmen erhöht werden. Und das ist dann innerhalb von 10 Tagen hat es in dieser Kantine, die ungefähr 20 Quadratmeter groß ist und rein optisch, also so sortiert ist, wie früher ein alter Kreislerladen ausgesehen hat, ist baulich ein Gitter eingezogen worden von der Decke bis zum Boden, sodass ein Kontakt zwischen den Verkäuferinnen und den Insassen der Haftanstalt nicht mehr möglich war. Und es hat dann auch eben, es sind verschiedene Eingänge gemacht worden und so war ein Kontakt nicht mehr gegeben. Also man hätte die Frauen nicht mehr als Geiseln nehmen können.
Und vergleichbare Situation hat es seitdem eigentlich in Österreich nicht mehr gegeben, oder?
Die hat es meines Wissens nicht mehr gegeben. Die hat es eigentlich auch davor kaum gegeben. Also in einer Haftanstalt eine Geiselnahme von diesem Zuschnitt hat es nicht gegeben. Also wie gesagt, das einzige 1971 mit dem Adolf Schandl in Stein. Also jedes Mal, wenn sowas war, eine Geiselnahme in einer Haftanstalt, war der Adolf Schandl beteiligt.
Ja, ein einzigartiger Fall. Danke, Hannes, fürs Kommen. Ja, wie lang war dein Arbeitstag damals eigentlich?
Puh, das weiß ich jetzt gar nicht mehr so genau, aber ich glaube natürlich an solch Ausnahmetagen ist Hochbetrieb in der Redaktion und da schaut niemand auf die Uhr. Also ich bin sicher, wir haben gearbeitet bis zum letztmöglichen Zeitpunkt, also kurz vor dem Andruck. Das heißt, es war schon sicher sehr spät und sehr finster, als wir fertig waren.
Danke fürs Gespräch, Ihnen danke fürs Zuhören und bis bald bei einer weiteren Folge von Delikt, dem Kriminalpodcast der Kleinen Zeitung.